Herzlichen Dank, Herr Staudacher, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, Herr Präsident des Europäischen Parlaments, abgereist, naja, herzliche Grüße, sehr geehrte Exzellenzen, liebe Ehrengäste, aber natürlich last but not least, lieber Herr Professor Vogel, lieber Bernhard Vogel, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, die Versammlung zeigt, und ich möchte es, wie es wahrscheinlich heute schon mehrfach geschehen ist, auch noch einmal deutlich für mich machen, Sie sind ein ziemlich einzigartiger Politiker. Denn es hat so noch niemanden gegeben, der in zwei Bundesländern Ministerpräsident war, bekanntermaßen in Rheinland-Pfalz und bekanntermaßen in Thüringen, der zwei Bundesländer politisch, wirtschaftlich und kulturell vorangebracht hat, der in beiden Bundesländern von den Bürgerinnen und Bürgern wiedergewählt wurde, im Amt bestätigt wurde, von den Menschen in diesen Bundesländern tief geschätzt wurde und geehrt wurde, der ein Landesvater par excellence im Westen und im Osten der Republik war. Dafür allein ist das Wort einzigartig schon ausreichend. Nun, lieber Bernhard Vogel, hat das auch damit zu tun, dass Sie Ihr politisches Wirken in einer Zeit entfalten konnten, über die wir alle besonders glücklich waren und sind, nämlich in einer Zeit, in der es gelungen ist, eine Hoffnung, eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen, nämlich die Wiedervereinigung Deutschlands. Und das hat Ihnen die Möglichkeit gegeben, beim Aufbau der neuen Bundesländer mitzuwirken, genauso wie das einem anderen möglich war, Kurt Biedenkopf, der den anderen Freistaat im Osten auch zum Wohle entwickelt hat. Sie haben sich 1992 mit einer ziemlichen Leidenschaft in diese völlig neue Aufgabe gestürzt und etwas getan, was, wenn ich das so despektierlich sagen darf, nicht jedem, der an der deutschen Einheit seinen Beitrag leisten wollte, so gut gelungen ist. Sie haben sich auf Thüringen und seine Menschen ganz neu eingelassen. Sie sind sie selbst geblieben, sie haben ihre Erfahrungen eingebracht, aber sie haben zugehört, sie waren aufmerksam, sie haben nicht von oben herab geschaut, sondern sie haben sich die Fähigkeit bewahrt, das zu erkennen, was die Menschen in die deutsche Einheit mitgebracht haben, ihre Erfahrung, ihren Mut, ihren Lebensweg, auch das, was manchmal im Osten nicht so gelungen ist, wie es ja auch im Westen Dinge geben soll, wo nicht jeder immer nur unendlich mutig ist. Sie konnten das vergleichen und sie waren damit ein Brückenbauer auch zwischen Ost und West. Und ich sage es mal einfach so, wenn es manchmal vielleicht uns, die wir originär im Osten aufgewachsen waren, nicht ganz gelungen ist, Helmut Kohl nun zu sagen, wie es irgendwie doch anders ist. Leute wie Sie haben es dann doch manchmal geschafft, das überzubringen. Das war jetzt aber keine Kritik, denn dass Helmut Kohl einer der wirklichen Architekten der deutschen Einheit ist, das wollen wir vielleicht an diesem Tage auch nicht vergessen. Und das hat zu all dem geführt. Vertrauen schaffen, Vertrauen entgegenbringen. Das kann man, glaube ich, besonders dann gut, wenn Politik aus Leidenschaft vom Herzen gestaltet wird und auch von einem festen Wertefundament heraus. Und ich darf das aus eigenem Erleben sagen, das ist für Sie das christliche Bild vom Menschen. Der Mensch steht für Sie nicht nur im Mittelpunkt, sondern der Mensch ist für Sie von Gott geschaffen, mit einer einzigartigen Würde ausgestattet. Ihm ist Freiheit gegeben. Nicht die Freiheit, sich von etwas zu befreien, sondern die Freiheit, etwas für diese Gesellschaft und für die Mitmenschen zu leisten. Dieses Menschenbild und die katholische Soziallehre haben Bernhard Vogel 1960 in die Christlich-Demokratische Union geführt. Und man könnte sagen, ich habe es an anderer Stelle schon einmal gesagt, eigentlich hätte es gar nicht anders kommen können, würde man sagen. Nun haben Sie einen Bruder, der ist bei den Sozialdemokraten gelandet, also muss man dann doch fragen, dass ich sagen würde, Ihr Weg war für mich zumindest sehr gut nachvollziehbar. Lieber Bernhard Vogel, Sie haben sich über die Härte manchen politischen Alltags eine Fröhlichkeit bewahrt, eine tiefe Verwurzelung im Glauben, der Ihnen Halt und Gelassenheit gibt. Und vielleicht haben Sie, als Sie vor bald 50 Jahren in die Christlich-Demokratische Union eintraten, nicht geahnt, wie sehr Sie doch mit Ihrer Arbeit auch diese Christlich-Demokratische Union prägen würden, wie Sie sich in ihr betätigen konnten. Sie haben dankenswerterweise, und der Generalsekretär als Vorsitzender der Grundsatzprogrammkommission hat das, glaube ich, wie alle Mitglieder der Grundsatzprogrammkommission mit Freude gesehen, bei der Erarbeitung unseres Grundsatzprogramms ganz wesentlich die ersten Kapitel mitgestaltet. Die ersten Kapitel, in denen wir uns mit unseren Grundwerten, mit der Identität der Christlich-Demokratischen Union befasst haben. Und Sie haben auch dort mit einer unglaublichen Umsicht und Weitsicht und Einsicht mit großer Sensibilität darauf geachtet, dass die Tradition und die Grundlagen so fortentwickelt wurden, dass sie uns einerseits den Blick in die Zukunft eröffnen, aber andererseits uns unserer Vergangenheit auch weiter bewusst sein lassen. Und das ist es ja auch das, was uns in der Arbeit der Christlich-Demokratischen Union jeden Tag umtreibt: Bewährtes bewahren und offen sein für Neues. Dieser Spannungsbogen, der möglichst in Form einer Brücke geformt sein sollte, damit er nicht Risse zeigt, Lücken zeigt, in denen Menschen dann doch keinen Halt mehr finden. Sie haben weit über die Arbeit in der Christlich-Demokratischen Union natürlich sich engagiert. Heidelberger Stadtrat, Minister, Ministerpräsident, darüber ist gesprochen worden. Und natürlich heute sind wir hier, weil Sie viele Ihrer Stunden nunmehr auch der Konrad-Adenauer-Stiftung geschenkt haben. Ein Glücksfall, wie ich finde, für die Stiftung, ein Glücksfall für alle, die in dieser Stiftung arbeiten können. Und deshalb ein ganz herzliches Dankeschön. Ihre Fähigkeiten, Brücken zu bauen, sind mit Sicherheit gut für eine solche politische Stiftung, für unsere Konrad-Adenauer-Stiftung. Eine Stiftung, die sich für das Gemeinwohl in einer globalisierten oder sich globalisierenden Welt einsetzt. Eine Stiftung, die sich immer wieder geistige Brücken bauen muss. Und deshalb finde ich auch das Thema des heutigen Symposiums außerordentlich passend für das, was wir miteinander besprechen wollen und was Sie heute hier schon in verschiedenen Runden besprochen haben. Die Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, vermittelt natürlich Kontakte ins Ausland. Sie schafft damit Gesprächsmöglichkeiten, Vertrauen. Und die Stiftungen insgesamt, neben der Konrad-Adenauer-Stiftung auch die Stiftungen der anderen Parteien, schaffen damit etwas, was Sie, lieber Bernhard Vogel, einmal so ausgedrückt haben. Sie sind kompetente Partner des Dialogs, politisch, aber unbeschwert von den Zwängen politischer Entscheidungen und Interessen. Und diese Freiräume, die Stiftungen haben, die werden von der Konrad-Adenauer-Stiftung genutzt und Sie ermuntern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch immer wieder, das zu tun. Wir leben am Anfang des 21. Jahrhunderts. Wir sprechen viel von Globalisierung. Nun hat es die Erkundung der Welt ja über viele Jahrhunderte gegeben. Und die Welt ist damit für uns immer erfassbarer geworden. Mit der Erkenntnis der Welt geht einher, dass die Zahl von Abenteuern, jedenfalls in der geografischen Sicht, kleiner wird. Aber es geht auch einher damit, dass wir mehr übereinander wissen. Und der eigentliche qualitative Durchbruch für eine globale Welt war aus meiner Sicht die Datenverarbeitung. Ausdruck findet sie heute in Form des Internets. An virtuellen Informationen ist eigentlich alles verfügbar. Und damit ist der Mensch vor die Aufgabe gestellt, in sehr viel stärkerem Maße zu wichten, zu wägen. Damit wird die Frage, welche Werte leiten uns, welche Prinzipien haben wir, natürlich an Bedeutung gewinnen. Und insofern ist die internationale Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung natürlich von zunehmender Bedeutung, auch um uns allen die Welt fassbarer zu machen. Vernetzung, Austausch, das sind riesige Chancen, von denen Generationen vor uns geträumt haben. Und wir können, glaube ich, unter dem Strich sagen, Deutschland gehört ganz eindeutig zu den Globalisierungsgewinnern. Es gibt überhaupt gar keine Frage. Aber es wäre nun auch töricht, bei all dem, was wir an Gewinn, an Zugewinn haben, die Risiken, die Verwerfungen, die Herausforderungen zu verschweigen. There is no free lunch in this world. Und insofern gibt es auch nicht nur den Gewinn an der Globalisierung, sondern Veränderung bringt immer auch das Beherrschen von Risiken mit sich. Außensicherheits- und entwicklungspolitische Fragestellungen werden damit immer wichtiger. Es gibt die klassische Unterteilung nicht mehr. Es ist ja immer sehr töricht, wenn man sagt, heute wieder roter Teppich und morgen grauer innenpolitischer Alltag. Ein kompletter Unsinn, wenn ich es mal so lax sagen darf. In der globalen Welt verwachsen die Aufgaben immer mehr, denn der Ordnungsrahmen kann nach dem Subsidiaritätsprinzip mal vor Ort, mal auf der nationalen Ebene, mal auf der europäischen Ebene und mal eben nur auf der globalen Ebene gefunden werden. Und insofern macht sich die Unterscheidung überhaupt nicht mehr als sinnvoll bemerkbar. Es ist natürlich nicht nur so, dass wir Herausforderungen haben, die wir als demokratische Gesellschaften zu beherrschen haben, sondern wir haben es natürlich auch mit vielen Staaten zu tun, in denen Menschenrechte mit Füßen getreten werden, in denen das, was wir als die demokratischen Grundwerte bezeichnen, überhaupt gar nicht gelebt werden kann, in denen Gewalt statt Recht herrscht, Totalitarismus, Extremismus, Korruption, das alles sind Dinge, die uns erhebliche Sorgen machen. Und die Arbeit in solchen Ländern ist natürlich nicht immer ganz einfach. Es muss der richtige Ton gefunden werden und es muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass wir auf der einen Seite für unsere Werte eintreten, auf der anderen Seite aber nicht hochmütig auftreten und alles nur nach unseren eigenen Maßstäben bewerten. Zumal wir, ein kurzer Blick in unsere Geschichte, zeigt uns, ja für manches auch sehr lange gebraucht haben, um es zu erkennen und zu lernen. Aber ich denke, Demokratie und Menschenrechte müssen zentrale Elemente einer globalen Ordnungspolitik sein, im Interesse der Menschen weltweit. Menschenrechte, Menschenwürde, unsere Wertevorstellungen können nicht an unseren eigenen Grenzen enden. Sie dürfen dort nicht enden. Sie dürfen nicht an den europäischen Grenzen enden. Und wenn wir uns einmal anschauen, wie die internationalen Vereinbarungen sind, zum Beispiel die Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, dann finden wir uns hier in diesem internationalen Gremium natürlich auch sehr stark wieder. Ich zitiere noch einmal: Die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen, die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet. Das ist also nicht irgendeine Erfindung, die wir aus einem westlichen Teil Europas heraus irgendjemand aufoktroyieren wollen, sondern das ist die gemeinsame Feststellung aller Staaten, die Mitglieder der Vereinten Nationen sind, und das sind ja bekanntermaßen sehr viele. Das Thema Globalisierung, Werte in der Politik der Staatengemeinschaft, das allerdings beherrscht uns natürlich in den vielfältigsten Facetten, in diesen Tagen auch wieder sehr stark, allein wenn ich an die Zeit seit dem Jahresbeginn denke. Nokia ist so ein Schlagwort, ein Werk, das Gewinne macht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen man alles vorwerfen kann, nur nicht, dass sie nicht flexibel sind, dass sie irgendwo auf Besitzständen beharrt hätten und trotzdem eine unternehmerische Entscheidung an einer anderen Stelle die gleichen Arbeitsplätze zu schaffen und hier in Deutschland Arbeitsplätze zu vernichten. Die Krisen auf den internationalen Finanzmärkten und die Frage, wie viel Verantwortung trägt der Einzelne, was sind die Maßstäbe für den Einzelnen, wenn ich an einen Fall denke, der uns ja in diesen Tagen, gestern und heute auch sehr beschäftigt hat und der jetzt ja auch zu einem Rücktritt bei der Deutschen Post AG geführt hat. Und meine Damen und Herren, wir alle müssen im Rahmen der Demokratie natürlich den Menschen als Politiker klar machen, deutlich machen, dafür werben, dass unsere Ordnung der sozialen Marktwirtschaft, der Demokratie eine gerechte Ordnung ist, zumindest eine, die nach Gerechtigkeit strebt. Das hat über Jahrzehnte in Deutschland gut funktioniert. Es gab eine große innere Übereinstimmung. Wenn es meinem Betrieb gut geht, in dem ich arbeite, dann geht es auch mir als Arbeitnehmer gut. Und diese Gewissheit, die vieles getragen hat, die auch vieles verständlich gemacht hat, die gibt es in einer globalen Welt so nicht mehr, weil es meinem Betrieb, in dem ich arbeite, gut gehen kann. Er kann irgendwo auf der Welt Gewinne machen und trotzdem ist für mich als Arbeitnehmer ein hohes Maß an weniger Sicherheit die objektive Realität. Die soziale Marktwirtschaft ist eine Ordnung, die immer sich zu einem Ordnungsrahmen bekannt hat, der ausgearbeitet werden muss, der erarbeitet werden muss, im wahrsten Sinne des Wortes auch erkämpft, im Sinne von strittigen Diskussionen werden muss. Ich bin, seitdem ich gelesen habe, dass Ludwig Erhard erbittert gegen den BDI das Wettbewerbsrecht durchgesetzt hat, weitaus beruhigter über manchen Konflikt, den wir heute auszuhalten haben, weil im Rückblick scheint ja alles immer harmonisch gewesen zu sein. Wenn Kurt Biedenkopf hier ist, weiß ich allerdings, dass manches auch nicht so harmonisch war. Und wenn wir jetzt mal über die Mitbestimmung reden, dann hat das ja zu intensiven Erschütterungen bis weit in den Kern der CDU hineingereicht. Und so war der Ordnungsrahmen immer wieder Gegenstand von Debatten. Und es wäre eigentlich ganz unwahrscheinlich, um nicht zu sagen fast gespenstisch, wenn wir angesichts der rasanten technischen, materiellen Entwicklungen nicht heute auch debattieren und ringen würden um einen Ordnungsrahmen für eine Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft im internationalen Maßstab. Klar ist, glaube ich, schon für uns alle, dass auf jeden Fall die internationale Ordnung eine weitere Begründung hinzugefügt hat zu der Sinnhaftigkeit, Notwendigkeit der Europäischen Union. Die Europäische Union war am Anfang, nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz klar ein Friedenswerk. Sie hat sich dann zu einem Binnenmarkt bekannt, der uns Vorteile gebracht hat, gerade Deutschland Vorteile gebracht hat. Aber die Bündelung der Interessen im Blick auf die internationale Ordnung ist heute geradezu überlebenswichtig für jeden europäischen Mitgliedstaat, für Deutschland mit seinen 80 Millionen Einwohnern, genauso wie für die kleineren. Und dass wir gemeinsame Interessen formulieren können, das ist wichtig und das ist überhaupt die einzige Grundlage, um bestimmte Wertevorstellungen, die wir haben, durchzusetzen und anderen auch nahezubringen. Ich erinnere noch einmal daran, ich tue es reichlich oft, aber ich finde, wir müssen es uns immer wieder vor Augen halten. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, da war jeder vierte Mensch auf der Welt ein Europäer und zusammen mit den Amerikanern waren wir fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Am Ende unseres Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts, wird noch jeder 14. Mensch ein Europäer sein. Ein Europäer, nicht etwa ein Deutscher. Und wenn wir mal schauen, wie schwer es uns oft fällt, schon eine gemeinsame Position in Europa zu machen, dann müssen wir immer im Auge haben, dass wir am Ende unseres Jahrhunderts 13 andere auf der Welt überzeugen müssen, um eine Mehrheit zu bekommen, wenigstens 8 oder 7, davon, dass wir mit unserer Vorstellung zu leben Recht haben. Und das ist die große Aufgabe. Und wenn wir die verzagt angehen, wenn wir schon uns kaum zu trauen, zu sagen, was wir eigentlich wollen oder es selber nicht wissen oder irgendwie der Meinung sind, unsere Werte sollten wir irgendwie in einen Schrank packen und da nur zu Feiertagen wieder rausholen, dann wird das mit Sicherheit nichts werden. Sondern wir müssen mit ziemlich fröhlichem Herzen und einem kleinen Selbstbewusstsein, was wir in den vergangenen Jahren auch zustande gebracht haben, in die Welt ziehen und für den Ordnungsrahmen kämpfen, der für uns ein erfolgreiches gesellschaftliches Modell war. Natürlich nicht mit der Anmaßung, dass alle uns sofort folgen, aber doch wenigstens mit dem Selbstbewusstsein, dass das, was wir vertreten, eine gute Grundlage ist, die wir aus unserem Inneren heraus, aus unserem Glauben, aus unseren Vorstellungen heraus teilen. Und welche Komponenten müssen nun in diesem Ordnungsrahmen eine Rolle spielen? Ich will das kurz hier nennen. Wir müssen uns mit Sicherheit zu einer Offenheit der Welt bekennen, zu einem Abbau von Barrieren im Austausch von Produkten und Waren. Und deshalb sind die WTO-Verhandlungen, also die Verhandlungen für ein weiteres freies Abkommen des Handels, von allergrößter Bedeutung. Das fällt uns schwer. Wenn wir nur an unsere Agrarpolitik denken, dann haben wir hier natürlich auch Veränderungen zu bewältigen. Und auf der anderen Seite sind es Bereicherungen, wenn wir an die Frage auch des Austauschs von Industrieprodukten denken. Wir brauchen natürlich, wenn wir zu einem freien Handel bekennen, auch innerhalb dieses freien Handelsrahmens bestimmte Minimalkriterien. Wir brauchen zum Beispiel eine internationale Übereinkunft darüber, dass das geistige Eigentum geschützt werden muss. Wenn unser eigentlicher Rohstoff in Deutschland die Fähigkeit zur Kreativität, zur Innovation ist, dann ist natürlich die Voraussetzung, dass wir aus diesem Reichtum etwas machen können, auch die Akzeptanz, dass dieser Schutz von geistigen Produkten genauso notwendig ist wie der Schutz von materiellen Produkten, die man miteinander austauscht. Darüber muss gesprochen werden, dafür muss gekämpft werden. Das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, es gibt keinen Weg, der dieses außer Acht lassen kann, denn wenn unsere Erfindungen, wenn unsere Patente nicht geachtet werden auf der Welt, dann ist ein großer Teil der Wertschöpfung in Deutschland natürlich nichts mehr wert und wir haben keine Chance auf einen fairen Wettbewerb.